Potenzial Technologie.
Heute freue ich mich ganz besonders, denn unser heutiger Gast ist promovierter Physiker, der ein erfolgreiches Unternehmen im Bereich künstlicher Intelligenz aufgebaut hat. Sein Unternehmen baut KI-Lösungen, mit denen er die Versicherungs- und Finanzindustrie revolutioniert. Zusätzlich betätigt sich Dr. Christian Spindler auch als Verwaltungsrat bei diversen Fintech-Unternehmen, unter anderem in den Bereichen Sustainable Finance. Herzlichen Dank, dass du heute hier bist, Christian.
Herzlichen Dank ebenso, ich freue mich.
Christian, bevor wir in dein aktuelles Unternehmen einsteigen und deine weiteren Ziele, möchte ich dir nochmal eine Frage stellen, die wir unseren Gästen meistens immer stellen, gerade am Anfang. Was wolltest du werden, als du ein kleines Kind warst? Was war dein Berufswunsch?
Ja, ich wollte, wie wahrscheinlich sehr viele Jungs, Astronaut werden ursprünglich, dann festgestellt, dass ich mit Einschulung eine Brille bekommen habe. Das macht das Business des Astronauten nicht ganz zugänglich und wollte dann relativ schnell auch schon wirklich Physiker werden. Also der Wunsch irgendwie, das zu machen, war ziemlich schnell da. Ich konnte mir nichts darunter vorstellen, aber zumindest der Wunsch war da.
Warum gerade Physik? Was hast du dir damals darunter vorgestellt?
Also aus der kindlichen Sicht würde ich sagen, so einfach eine kindliche Neugier. Und natürlich, damals natürlich Vorbilder, Albert Einstein, Stephen Hawking und so weiter, die man einfach gesehen hat, die präsent waren irgendwo. Und aus einer Retrospektive würde ich sagen, die Physik ist halt einfach die Wissenschaft, die letztlich ja alles erklären kann, auch biologische Prozesse, auch chemische Prozesse. Die Biologen und Chemiker im Publikum mögen es mir verzeihen, aber das hat mich einfach, diese Grundlagenorientierung hat mich schon gereizt.
Also auch so eine Tendenz Richtung Naturwissenschaft, war das immer schon?
Unbedingt, ja. Also ich konnte immer mit der Naturwissenschaft sehr viel anfangen, oder anders auszudrücken, ich wollte immer wissen, wie die Welt funktioniert.
Ich gehe mal davon aus, dass du ein bisschen besser in Mathe warst als ich, wahrscheinlich, ja.
Kann ich nicht beurteilen.
Du hast ja dann eine Beratungskarriere bei PwC angestrebt, hast dann dort angefangen. Kannst du das mal erklären, wieso du dich dafür entschieden hast?
Ja, also noch früher in meinem Lebenslauf, nach der Uni und nach der Promotion natürlich, bin ich erstmal als Researcher im Bereich Elektrotechnologie eingestiegen. Das war bei der ABB in Baden im Aargau. Sehr gute Zeit und gleichzeitig auch eine Zeit, bei der einfach dieses Datenwissenschaftliche schon im Vordergrund stand. Ja, damals hat man es nicht so genannt, damals hieß es noch Zuverlässigkeitsforschung, numerische Mathematik und so weiter, aber letztendlich würde man heute Data Science dazu sagen. Und das Ganze wollte ich von diesem technischen Aspekt lösen, als dann die Zeit da war und reif war, dass wirklich Unternehmen cross the board verstanden haben, dass man mit Daten sehr viel machen kann. Und da lag es dann nahe, wirklich in eine Beratung zu gehen, weil man dadurch ja, wie bekannt, Exposure zu ganz verschiedenen Branchen bekommt, verschiedenen Unternehmen, und dort hat er dann die datenwissenschaftliche Data Science, aber auf der Beratungsebene fokussierte Karriere dann so aufzubauen.
Was hast du denn da so mitgenommen in deiner Beraterkarriere? Welche Learnings zum Beispiel oder Fähigkeiten?
Das ist eine sehr allgemeine Frage, aber natürlich jetzt mal die grundsätzliche Beraterfragestellung außen vor und hinsichtlich Data Science einfach das Thema, dass es ein Prozess ist. Ich habe oft gehört, jetzt sind wir digitalisiert oder jetzt digitalisieren wir uns, und ich muss wirklich sagen, es ist einfach ein Prozess. Es ist ein Prozess, der lange dauert, denn die Technologie in der Digitalisierung ist eine Sache, das Mindset und dass Menschen auch sich darauf einlassen, damit umgehen und so weiter, ist eine ganz andere Sache. Und das ist vielleicht eines der stärksten Learnings. Wir hatten ja am Anfang gesagt, ich war sehr stark naturwissenschaftlich orientiert, logischerweise, dass man den Menschen immer mitnehmen muss. Diese soziale Komponente ist ganz wichtig.
Würdest du sagen, diese soziale Komponente ist bei anderen Naturwissenschaften vielleicht weniger ausgeprägt? Ist das einfach nur ein Mythos vielleicht?
Ich glaube nicht. Also ich meine, letztendlich, wir machen Naturwissenschaften aus zwei Gründen. Ja, der eine Grund nennt sich Grundlagenforschung, der andere ist die angewandte Forschung, egal ob man jetzt über Bio oder Pharmazie oder Chemie oder Physik spricht. Angewandt ist per se für einen Prozess, der uns als Menschen interessiert, ja, angewandt. Ja, in der Pharmazie möchte ich Krankheiten heilen oder Therapien voranbringen. In der Biologie möchte ich besser verstehen, vielleicht auch, wie der Mensch als Lebewesen funktioniert und so weiter und so fort. Das heißt, das hat sowieso einen sozialen Bezug. Und die Grundlagenforschung hat für mich auch einen ganz starken sozialen Bezug, weil wir stellen uns diese Fragen, wie die Welt funktioniert, ja aus einer menschlichen Neugier. Ja? Und jeden Menschen treibt es irgendwo so ein bisschen um. Und dementsprechend ist es alles auch sozial bezogen.
Mich würde mal interessieren, dein naturwissenschaftlicher Background oder dein Studium und auch diese Forschungserfahrung. Wie hat dir das geholfen, auch jetzt in deinen unternehmerischen Aktivitäten?
Ja, also es hat auf der einen Seite, wie immer, gibt es ein Spektrum. Ja? Also auf der einen Seite geholfen, auf der anderen Seite ist es eher hinderlich, ganz, ganz klar.
Ja, das interessiert mich jetzt.
Genau, ja, also helfen tut es natürlich in der Weise, wie immer. Ne? Man kann sich sehr schnell in Sachen einarbeiten, vor allem das, was man dann auch entwickeln möchte, kommerziell entwickeln möchte. Diese ganzen Hintergründe, die es dann braucht, sobald man mal die erste Oberfläche überwunden hat und mal wirklich in die Tiefe geht und mal rechts, links schaut, wo sind die Boundaries, aber auch was, wo sind die Möglichkeiten, das sehr schnell einzuarbeiten, und zwar nicht nur jetzt auf der reinen Domänenebene dessen, was man machen möchte, sondern vielleicht auch im rechtlichen Bereich. Also wo sind regulatorische Beschränkungen oder regulatorische Möglichkeiten, die man nutzen kann, um sein eigenes Geschäft vorwärts zu bringen, sich da einzuarbeiten, ist ja einfach eine Fähigkeit, glaube ich, die man dann wahrscheinlich mitbringt irgendwann mal. Und gleichzeitig ist das auch eine Fähigkeit, die dann hinderlich ist. Weil wenn man sich einarbeitet und wenn man auch noch Interesse hat, es zu tun, dann tendiert man dazu, als Unternehmensgründer das zu viel zu machen und sich weniger eigentlich am Unternehmen zu arbeiten und mehr im Unternehmen zu arbeiten. Und da muss man sich dann wirklich aktiv dann irgendwann mal zurücknehmen.
Ist dann auch die Gefahr, dass man sich zu sehr in Details dann vielleicht verankert?
Ja, wenn es einen interessiert, sicherlich.
Ja. dann würde ich dich natürlich auch noch fragen, du hast ja dann dein eigenes Unternehmen gegründet. Also was war denn da so die Motivation? Weil du hast ja dann, ich meine, einen guten Job als Berater gehabt. Und was hat dich dann dazu bewegt, dann diesen Weg zu gehen?
Ja, also der Wunsch, wirklich ein spezifisches Problem, das es am Markt gibt, zu adressieren und das auch zu lösen, was vielleicht in der Beraterkonstellation auch irgendwann irgendwie möglich wäre, aber eben halt, wir machen ja Software, und da tun sich viele Beratungsfirmen immer so ein bisschen schwer mit so lizenzbasierten Geschäftsmodellen und so weiter. Da geht es eher um natürlich das Verrechnen von Stunden und Aufwänden und so weiter. Und dementsprechend war da einfach die Möglichkeit zu sagen, naja, also man kann da mit Software was machen, man kann da ein Problem lösen, das sehr viele Unternehmen haben, bei uns und auch global gesehen. Und das hat mich dann dazu bewogen, das doch in der Unternehmensform weiterzutreiben.
Und was macht denn SustainAccount dann genau, wenn du das mal beschreiben kannst?
Ja, gerne. Also SustainAccount nutzt die Möglichkeiten, die künstliche Intelligenz bietet. Und künstliche Intelligenz ist ein breiter Buzzword-Begriff, wir können den schon noch spezifizieren. Aber wir nutzen diese Möglichkeiten, um insbesondere die Risiken, die der Klimawandel bringt, leider auf Unternehmen, auf Geschäftsprozesse, auf Wertschöpfungen, diese Risiken abzuschätzen. Ja, also es geht um eine Klimarisikoanalyse und nachgelagert natürlich auch eine Vulnerabilitätsanalyse von Wirtschaftsprozessen und dann einer weiteren Optimierung von Anpassungslösungen an den Klimawandel. Sei es bauliche Anpassungsmaßnahmen, sei es prozessorientierte Anpassungsmaßnahmen, vertragliche Anpassungsmaßnahmen und so weiter. Also wir kommen Ende zu Ende rein und sagen, schau, du hast einen gewissen Wirtschaftsprozess, wir haben hier exogene Faktoren, die kommen, das ist Klimawandel, Regulierung und so weiter, und wir bieten dir am Ende eine Lösung, wie du deinen Prozess, dein Unternehmen, dein Gebäudepark, was auch immer wir gerade besprechen, klimaresilient aufstellen kannst für die Zukunft.
Wer sind dann deine Kunden oder eure Kunden?
Ja, es sind auf der einen Seite eben halt Investoren in gewisse Wirtschaftsprozesse, kann Gebäudeportfolio sein, kann aber auch Firmen sein. Und auf der anderen Seite, also das sind typischerweise dann Portfolio und Kunden, die wir da betreuen, also Kunden, die Portfolio-Investitionen tätigen. Und auf der anderen Seite können das auch objektbezogene Kunden sein, im Gebäudebereich typischerweise Projektentwickler. Ja, oder die Einzelfirma, die jetzt aufgrund von Nachhaltigkeitsregulierung, aber auch aufgrund eines internen strategischen Bedarfs diese Risiken bewertet haben möchte.
Mich würde nochmal interessieren, Christian, was waren denn für dich so die Herausforderungen am Anfang, gerade am Anfang, als du das Unternehmen gegründet hast? Kannst du darüber mal ein bisschen sprechen?
Also Herausforderungen sind sehr breit gefächert, aber ich denke mal, die größte Herausforderung war wirklich diese Leistung aufzusetzen, zu erbringen und in unserem Fall wirklich zu verstehen, wie muss man es kommunizieren, damit es am Markt einen Anklang findet. Also ich kann mal ein Beispiel machen. Wir haben am Anfang sehr breit geschaut und geguckt, wer ist in diesem Thema verbandelt, wen kann das interessieren. Ich habe da auch im Bereich der Kakaoindustrie viel gemacht, weil Kakao ist einfach ein Rohstoff, der in gewissen Weltregionen produziert wird und von denen wissen wir, dass sich die klimatischen Bedingungen so ändern, dass Kakao dort nicht mehr so gut produziert werden kann. Auch jetzt schon der Fall, aber in absehbarer Zukunft auch. Und ja, also die Antworten waren von, ja, ist ja interessant, bis zu, ja, was wollen Sie denn? Die Kakaolager bei uns sind doch alles voll, alles gut. Ja, und jetzt sind ein paar Jahre ins Land gegangen und jetzt ist eigentlich die Lieferketten-Thematik ist Standard. Ne? Also die Agroprodukte zu analysieren, wie sustainable kann ich kaufen aus einem gewissen Bereich der Welt, das ist Standard. Das machen Firmen für Risikohedging typischerweise.
Mich würde dann nochmal interessieren, wenn wir jetzt nochmal auf das Thema Persönlichkeit eingehen. Du hast jetzt auch ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut und was denkst du, braucht es für eine Persönlichkeit, um auch so eine Reise anzutreten? Also was gibt, denkst du, es gibt da gewisse Leute, die sollten es vielleicht lieber nicht machen oder muss man da etwa bestimmte Fähigkeiten oder Persönlichkeitsmerkmale mitbringen?
Jetzt mal nachgedacht, hätte ich mal gesagt, wahrscheinlich drei Dinge. Also auf der einen Seite eine gewisse, man sollte mit Unsicherheit umgehen können, weil typischerweise funktioniert die erste Idee, die man auf den Markt bringt, oder die erste Kommunikation, die man wählt und so weiter nicht und die zweite vielleicht ein bisschen oder vielleicht immer noch nicht und diese Unsicherheit, was funktioniert und auch dieses kontinuierliche, der Wille, das dann auch zu lernen, was dann wirklich funktioniert, das sollte wahrscheinlich da sein. Das andere ist, oder was damit mitschwingt, ist eine gewisse Frustrationstoleranz.
Ja. Ja. Das kann ich bestätigen.
Genau, das muss einfach sein. Ja. Und wie überwindet man oder wie bekommt man die oder wie geht man damit um? Und das ist jetzt der dritte Punkt, gewisses Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Also das Wissen, dass man, wenn man eine Sache kann und die auch recht gut kann und dann die auch irgendwo einen Anklang finden wird, wenn es einen Markt dafür gibt, es letztlich eine Kommunikationsaufgabe ist, wie bringe ich das, was ich kann und was ich dementsprechend auch verkaufen möchte, als Produkt, als Dienstleistung, wie auch immer, wie bringe ich das kommuniziert an meine Kunden. Aber zumindest mal dieses Selbstvertrauen zu haben, dass man sagt, okay, das kann man lernen, die Kommunikation, und wenn man das kann, dann funktioniert es auch. Ich glaube, das sollte auch da sein.
Also Selbstvertrauen, also diese Fähigkeit, auch in seine eigenen Fähigkeiten zu vertrauen, ja. Frustrationstoleranz, der Wille zu lernen und auch Fähigkeiten mit Unsicherheit zu gehen,
genau.
Umzugehen. Ne? Dann wollte ich natürlich auch nochmal fragen, also zum Thema KI, also künstliche Intelligenz, das ist natürlich, wie du sagst, ist ein Buzzword, was viel genutzt wird heutzutage. Aber wie denkst du, also du hast ja tagtäglich damit zu tun, wie denkst du, KI wird es Unternehmen verändern?
Ja, KI ist ja hauptsächlich ein Tool, das dann sehr gut nutzbar ist, wenn auch die Daten entsprechend dahinter liegen, mit denen man dann die KI-Modelle einmal trainieren kann. Ja. Auf der anderen Seite eben auch im kontinuierlichen Betrieb den Wert darauf sehen kann. Also müssen auch die Daten da sein. Das bedingt natürlich, dass ein Unternehmen einen gewissen Digitalisierungsprozess oder Reifegrad schon mal hat. Das ist auch, wenn man so möchte, eine Veränderung von Unternehmen. Also möchte man KI nutzen oder möchte man zu denen gehören, die zumindest davon profitieren, dann setzt es schon mal voraus, dass man eine gewisse Digitalisierung durchführt im Unternehmen. Das ist das eine. Und das andere, das ich sehe jetzt inhaltlich bezogen, was wir momentan mit der KI machen können, ist ja, momentan sind wir im Bereich der Large Language Models, also dieser generativen KI, die meinetwegen gute Texte schreiben kann, aber dann geht es ja im Bereich Bilder, Videos, Ton und so weiter auch mit rein. Dieses generative Element, da gibt es natürlich eine ganze, ja, ich sag mal, Aufgabenklasse, die sich damit wirklich automatisieren lässt. Und das ist natürlich schon eine Änderung, die kommen wird. Also wir sehen es ja im eigenen Unternehmen. Wir sind klein, wir können uns nicht leisten, in vielen Bereichen, wo man diese KI jetzt nutzen könnte, Menschen einzusetzen, Angestellte einzusetzen. Natürlich, wir digitalisieren von First Principles und nutzen die Tools First Principles. Und dementsprechend, vielleicht andersrum ausgedrückt, was wird denn wichtiger? Also Unternehmen werden sich wahrscheinlich in die Richtung entwickeln, dass sie Personen dort einsetzen, bei denen eben halt die menschlichen Fähigkeiten, die die KI nicht ohne weiteres bieten kann, nützlich sind, was Kreativität. Der schöne englische Begriff der Ingenuity kommt da ziemlich passend, wo also solche Fähigkeiten gefragt sind.
Also kreative Jobs, da braucht es Menschen. Aber wo würdest du jetzt sagen, braucht es den menschlichen Faktor weniger? Sind das dann administrative Funktionen oder Fleißarbeiten tendenziell? Oder was würdest du sagen?
Also administrative Funktionen lassen sich erstmal mit KI nur dann lösen, wenn ich die Daten dahinter einigermaßen sauber habe. Ja, also zum Beispiel machen wir mal einen Lieferantenprozess. Ja, ich führe irgendein Gut in ein Land ein und daraus ist ein Zoll zu zahlen. So. Das Ganze kann man händisch machen, indem man meinetwegen diese Lieferscheine, sei es jetzt PDF oder Papier, ist ja egal, das ist beides sozusagen das gleiche Prozess, dass man den nimmt, sich anschaut und dann zollrechtlich abklärt, wo sind denn da die, also wie groß ist mein Zolltarif und so weiter und wo muss ich es in der Buchhaltung einpflegen. So, kann KI da jetzt helfen? Na, in Teilbereichen. Ja? Also man kann jetzt sich diesen händischen Prozess sparen, indem man automatisiert ausliest aus diesem Lieferschein, Zolldokument, was auch immer, was die Tarife sind. Ja? Aber wenn ich eine Digitalisierung dahinter habe, also wenn ich eine digitale Schnittstelle habe zwischen meinem Lieferanten und mir, bei dem auf digitale Art und Weise diese Information übermittelt wird, also ein digitaler Lieferschein, dann brauche ich keine KI. Das ist einfach ein digitales Datenmodell, das ich im Unternehmen verwenden kann und sozusagen die Aufgabe lösen. Und deswegen denke ich, wenn wir unter KI das verstehen, dass wir statistische Modelle verwenden, ja, die mit einer gewissen Unschärfe auch kommen, sowohl in den Eingangsdaten als auch in dem, was dann produziert wird, dann ist da die Anwendung vor allem eben, das sehen wir jetzt auch schon in diesen Generativen, ja, ich schreibe einen Text, ich erstelle Bilder, und zwar genau dann, wenn die Ergebnisse nicht 100% passen müssen. Wenn ich in diesem anderen Beispiel bin, diese zollrechtliche Einfuhr zum Beispiel, wo Ergebnisse wirklich sehr, sehr passen müssen, dann bin ich eher auf einer wirklichen Digitalisierungsschiene angewiesen, um meinen Prozess dann zu automatisieren und die Kosten dementsprechend was zu eliminieren.
Das heißt also, es gibt Teilbereiche, die man mithilfe von KI automatisieren kann. Und dann andere, ja, sind ja eh schon digitalisiert. Genau. Dann,
auch die Teile der Kundeninteraktion, also das sehen wir ja auch, ja, die also Service-Hotlines, um dann Kunden zunächst mal abzufangen sozusagen und mal in die richtige weiterführende Kanäle und in die Lösungsfindung dann zu lenken. Solche Sachen sind natürlich durch eine KI sehr wohl und sehr gut machbar. Denn letztendlich, was macht man wieder? Man nimmt ein Kundenbedürfnis und schickt Lösungsvorschläge oder schickt den Kunden in Richtung Kanäle, wo dann Lösungsvorschläge präsentiert werden. Auch da wieder dieses Phänomen, ja, wir hätten gern, wenn es die richtige Lösung ist, aber wir können auch mit eine Reihe von Vorschlägen leben und der Kunde sucht sich letztlich aus zwei Vorschlägen meinetwegen die passendere Option raus. Auch da muss es nicht sofort 100% genau sein.
Mhm. Ja, macht Sinn. Wir haben ja viel mit dem Jobmarkt auch zu tun und ich möchte ein bisschen mehr auch auf einen Schweif auf Richtung Jobmarkt machen. Du hast ja jetzt auch Kinder, hast Familie, hast zwei Kinder. Was würdest du jetzt zum Beispiel deinen Kindern raten? Jetzt, die Welt verändert sich ja extrem schnell, Technologie verändert sich sehr schnell. Und ja, der Jobmarkt hat sich auch in den letzten Jahren unglaublich schnell verändert. Was würdest du deinen Kindern raten, welchen Berufsweg sie einschlagen sollen?
Ja, also nicht nur konjunktiv, sondern ich mache das schon wirklich. Aber ich maße mir nicht an, meinen Kindern einen Berufsweg vorzustellen. Also zum Hintergrund, meine Kinder sind momentan 11 und 8 Jahre alt. Und dementsprechend dauert es schon noch ein Stück und wir wissen, wie schnell sich die Welt ändern kann. Also das kann ich und möchte ich nicht, sondern ich möchte es, meine Familie, wir lassen es auf einer generischen Ebene und sagen, eben genau, ich hatte vorhin Ingenuity erwähnt und quasi das, was menschliche Fähigkeiten ausmacht, das sind wertvolle Sachen. Neugier, die Bereitschaft, sich auf neue Dinge einzulassen und gepaart, aber trotzdem mit einem sehr guten Zugang, den wir eben halt auch bieten können hinsichtlich Technologie. Aktuelles Beispiel, meine Tochter wird jetzt im nächsten Jahr sich intensiv mit Large Language Models auseinandersetzen, dort ein bisschen Prompt Engineering machen und so weiter. Warum macht sie das? Aus Eigeninteresse, aber natürlich mit dem entsprechenden Familienhintergrund gibt es halt da die Diskussionen drüber, über diese Sachen. Und ich würde anderen Eltern raten, diese Dinge aktiv zu nutzen und anzusprechen. Kleinen Haushaltstipp, wir hatten, als meine Tochter in die 5. Klasse kam und dort das erste Mal mit Französisch in Berührung gekommen ist, gesagt, probier doch mal, frag doch mal ChatGPT, ob er dir Französisch beibringen kann, und das ein bisschen Sachen gemacht. Also man kann unglaublich viel in den Alltag auch einbringen, wenn man Kinder hat, um dann sozusagen Interesse an gewissen Themen dann auch zu wecken.
Also Technologie ruhig auch aktiv mit der Familie mit integrieren, auch da ins Familienleben.
Unbedingt. Ja. Und also aus unserer Sicht unbedingt, denn wir wissen alle um die Nachteile und Vorteile von Technologienutzung und so weiter. Aber wenn ich nicht in der Lage bin, zu verstehen, wo die Grenzen einer KI sind, aber auch wo die Möglichkeiten sind, ja, hinsichtlich auch durchaus manipulative Möglichkeiten, wenn ich da nicht in der Lage bin und nie in Berührung damit gekommen bin, kann ich auch nicht beurteilen. Und Kinder und generell Personen, Menschen in diese Art der Beurteilungsfähigkeit zu bringen, ist meiner Meinung nach wichtig.
Ja, das macht Sinn. Ich würde gerne noch mal ein bisschen über das Thema die richtigen Talente finden. Ja, das ist ja auch so ein Thema, was dich beschäftigt oder vielleicht in der Zukunft noch viel mehr beschäftigen will. Also gerade, wie finde ich die richtigen Mitarbeiter für mein Unternehmen? Hast du da eine Methode oder eine Vorgehensweise?
Das hängt entscheidend von der Funktion ab, die Mitarbeitenden natürlich dann im Unternehmen einnehmen sollen. Ich glaube, es ist in technischen Rollen, und wir sind ja eine Softwarefirma, in technischen Rollen noch ein bisschen einfacher. Da kann man sehr viel mit Beispielen und Aufgaben arbeiten, die Kandidaten lösen sollen und dementsprechend eine Beurteilung machen können. Aber eben auch nicht nur. Also natürlich machen wir persönliche Interviews und schauen, ob die sozusagen Chemie stimmt, der Zusammenarbeit. Das funktioniert schon. Wenn wir über ein anderes Thema sprechen, nämlich den Einsatz meinetwegen von KI, um sozusagen Kandidaten zu scouten, durchaus möglich. Es gab in der Vergangenheit einige Beispiele, wo es nicht so gut ging. Ich erinnere an den Amazon-Fall für die technischen Funktionen in Seattle, bei dem also ein sehr starker Bias dann in den Kandidatenprofilen drin war. Ich denke mal, in der Unternehmung, wenn man sich dafür entscheidet, jemanden einzustellen, was möchte man machen? Man möchte ja eine trotzdem menschliche Beziehung eingehen. Und dementsprechend viele technische Hard Skills, die können wirklich automatisiert schon fast abgeprüft werden. Meiner Meinung nach ersetzt das persönliche Gespräch und auch eine gewisse Kennenlernen-Phase. Es lässt sich nicht ersetzen, KI.
Also Bauchgefühl immer noch wichtig?
Meiner Meinung nach ja, genau. Und das ist ja auch durchaus nicht abwertend oder so gemeint, wenn ich dann sage, mit dir kann ich nicht zusammenarbeiten. Sondern die technischen Skills einer Person, die mögen ja da sein, und dementsprechend findet sich da auch ein Markt, eine andere Firma zum Beispiel, wo diese Person dann vielleicht besser mit den Vorgesetzten und so weiter zurechtkommt, falls das der Fall ist, dass es bei uns eben nicht der Fall ist, was übrigens sehr selten der Fall ist.
Christian, vielen Dank für das Gespräch, hat mir riesig Spaß gemacht. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit deinem Unternehmen und freue mich natürlich auf das nächste Gespräch mit dir.
Herzlichen Dank, Jakob. Einen schönen Tag.
Potenzial.
Sozialtechnologie.